Danke für den freundlichen und liebevollen Empfang, den ich heute Morgen schon genossen habe. Und herzliche Grüße von der christlichen Gemeinde in Rosenheim, darf ich euch sagen. Schön, euch zu sehen, dass ihr euch versammelt habt zum Namen des Herrn, um von ihm zu hören. Und wir wollen heute noch die Restzeit, die uns geblieben ist, verbringen mit einem Thema, eigentlich mit einer, nicht einem Thema, sondern einer Person, die ist hochinteressant. Wir lesen zusammen einen Text, der uns wahrscheinlich sehr weihnachtlich anmutet, zuerst aus Lukas 2 und werden dann noch einige kurze Episoden aus dem Alten Testament lesen, wo uns eine sehr geheimnisvolle Person begegnet, die unser Herz erfüllt. Lukas 2, Vers 6, das ist auf der Seite 1060, 1060 in eurer Bibel. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Die Hirten und die Engel. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei euch für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Soweit erstmal aus Gottes Wort. In diesem Text ist die Person, von der ich reden will, verborgen. Und ihr werdet sicherlich staunen. Wir nähern uns Weihnachten, noch 8 Tage, dann ist der 24. Heiligabend. Für viele ist die Zeit davor eine sehr hektische, anstrengende Zeit. Ich vermute, vieles will vorbereitet werden für die Festtage. Manches soll noch fertig werden vor Jahreswechsel. Aber heute ist ein Tag der Ruhe, der Tag des Herrn. Und wir durften uns versammeln, um in der Gegenwart Gottes durchzuatmen, Ruhe zu finden, uns seiner ganz zu erfreuen. Und ich hoffe, dass die bereits verflossene Zeit in unserer heutigen Versammlung zu Gott hin dich bereits berührt und auch erfreut hat. Nun wollen wir fortfahren, uns in der Predigt mit Andacht in der Gegenwart Gottes aufzuhalten und ihn vor unsere Blicke zu stellen. In der Vorweihnachtszeit, da lenken wir ja unsere Blicke nach Bethlehem, auf Christus, Jesus, den Sohn Gottes, auf das Wunder, das da in Bethlehem geschehen ist. Wir singen und wir reden von den Hirten und von dem Ochs und von dem Esel und von den Weisen aus dem Morgenland. Und natürlich, habt ihr es gemerkt beim Lesen, von den Engeln, die dort alle eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber im Mittelpunkt des Ganzen ist die Krippe mit dem neugeborenen Kind Jesus. Nun, wer aufmerksam in seiner Bibel liest, merkt, dass diese Krippenidylle, die wir oft sehen, gar nicht mit dem biblischen Text belegt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Was ganz sicher ist, dass Jesus Christus, dieses kleine Kind, plötzlich der Mittelpunkt dieses Fleckens dort in Bethlehem war. Und vielmehr, dieses Kind in der Krippe ist plötzlich der Mittelpunkt der Herrlichkeit des Himmels. Die ganze Aufmerksamkeit des Himmels schaut auf diesen Flecken. Alles dreht sich um den neu angekommenen Erdenbürger. Hier begann ein Leben, das von allergrößter Bedeutung für jeden Menschen, der lebte und noch leben wird, der lebt, wurde. Warum war das so? Was war denn vorher? Als Simeon das kleine Kind Jesus aus der Hand der Mutter nimmt und auf seinen Armen wiegt, da fängt er sofort an zu beten und sagt zu dem Kind: Nun haben meine Augen dein Heil gesehen. Lukas 2, Vers 30. Er hatte auf den Christus Gottes gewartet und nun hat ihm Gott gezeigt, dass er angekommen war. Als dieser Simeon das Baby Jesus auf dem Arm hatte, da war mehr, als die Augen sehen konnten. Mehr, als Menschen sehen konnten. Was jahrhundertelang Propheten vorausgesagt hatten, dass es einmal kommen würde, das war erfüllt worden. Der Gesalbte des Herrn, der Christus, war gekommen, geboren von einer Jungfrau. Aber wer ist dieser Gesalbte des Herrn? Wer ist der Christus Gottes? Wer war dieses Baby? Simeon und auch Anna waren sich aufgrund des Wortes Gottes völlig klar, der Sohn Gottes war gekommen. Er war gekommen als Mensch zu seinem Volk. Nun, da stellt sich sofort die Frage, ja, war der denn jetzt zum ersten Mal hier auf Erden, der Sohn Gottes? Ist er jetzt zum ersten Mal gekommen, um die Erde zu besuchen und mit Menschen in Beziehung zu treten? Nein, sagt die Bibel, nein. Er war schon lange vorher, sogar bevor es Menschen gab, war er schon hier auf der Erde. Und er war immer wieder auf der Erde, auch bevor er in Bethlehem als Kind geboren wurde. Jesus Christus ist nämlich der ewige Gott. Mit Jesus war der Ewige ins Fleisch und zur Erde gekommen, der schon immer war und ist. Und vielleicht fragst du, naja, okay, hat sich denn Jesus früher, zur Zeit des Alten Testaments, auf der Erde geoffenbart? Gab es ihn wirklich? Wissen wir das sicher, dass er schon vorher war, vor Bethlehem? Ja, heißt die Antwort. Er hat sich geoffenbart auf Erden. Nun, ich darf zu euch heute kurz reden innerhalb dieser Reihe über die Engel, die ihr begonnen habt. Nun, da ich jetzt ja nicht nach Plan da bin, aber jetzt der zweite Redner in dieser Reihe bin, brauche ich nichts mehr sagen über die Herkunft der Engel, über die Erschaffung der Engel, nichts über ihre Vielzahl, über ihre Hierarchien, über den Erzengel, über die Cherubim, die Seraphim. Auch nichts über die Rebellion muss ich mehr sagen, unter der Anleitung dieses gefallenen Engels, der da Luzifer heißt, ein Cherub. Nichts über die Menge auch der heiligen Engel. Manche kennen wir mit Namen, Michael, Gabriel oder wie wir es gerade gelesen haben, diese vielen Engel, die Überbringer bester Botschaft von Gott, euch ist heute der Heiland geboren. Diese Mengen der himmlischen Herrscher, die Gott lobten, vor den staunenden Augen und Ohren der Hirten dort. Ich muss nichts mehr sagen über ihre ungewöhnliche Kraft und ihre Persönlichkeit, ihren Dienst, ihre Zukunft, das wird alles auch noch kommen. Und dass wir Gott sehr dankbar sein dürfen, dass er uns durch die Engel dient und uns große Botschaft, wunderbare Botschaft sagt. Ich selbst sammle seit Jahren gute Bücher zu diesem Thema der Engel. Ich habe da manches gelesen von Gäbelein, die Welt der Engel, ein super kleines Buch, aber ganz toll. MacArthur, Lutzer, The Koning habe ich jetzt gelesen. Engel sind wieder in Mode, ja? Es gibt Engel wieder. Oder von Randy Alcorn, MacDonald, die haben gute Bücher über den Himmel geschrieben. Und das meiste, was ich heute sage, habe ich von diesen Leuten gelernt. Und ich möchte mit euch dieser Person nachspüren. Ich will heute etwas Besonderes mit euch anschauen. Ich habe nämlich mal gedacht, ich schaue mal, wo zum ersten Mal in der Bibel überhaupt das Wort Engel verwendet wird. Wer weiß, wo das ist? Zum ersten Buch, okay. Wer weiß die Begebenheit? Wo wird zum ersten Mal von Engeln die Rede? Wo wird das Wort gebraucht? Nicht, wann sind sie entstanden, sondern wann wird es zum ersten Mal gesagt? Wer weiß das? Ihr dürft mit mir aufschlagen auf Seite 15 eurer Bibel. Das ist wirklich weit vorne. Das ist 1. Mose 16. 1. Mose 16 lese ich Vers 7 bis 14. 1. Mose 16, 7 bis 14. Es ist die Geschichte, als Sarah, die Ehefrau von Abraham, ihre Magd Hagar ganz übel behandelte, sodass diese vor ihrer Herrin floh. Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie, also Hagar, bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht, indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barnea. Immer wieder kann man später in der Bibel von einem Engel des Herrn lesen oder man kann von den Engeln des Herrn lesen. Davon gibt es offenbar Millionen, Myriaden, das ist das größte Zahlwort, was der Grieche hat. Eine unendliche Zahl, zählbar, aber sehr groß. Aber manchmal lesen wir nur von einem Engel, der den Titel der Engel des Herrn trägt. Und das ist die Person, die ich euch heute vorstellen möchte. Nicht ein Engel des Herrn, nicht die Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Habt ihr es gemerkt im Text? Viermal steht es da, der Engel des Herrn, der Engel des Herrn, der Engel des Herrn und so weiter. Hier taucht er mit diesem Titel zum ersten Mal in der Bibel auf. Und wenn man das verfolgt, ist es ja hochinteressant. Mit Erstaunen stellt man einiges über diesen Engel fest. Dieser Engel sagt in Versen 10 und 12 Dinge, die nur Gott sagen und verheißen kann. Wer weiß das Geschlecht eines Kindes in der damaligen Zeit, wenn nicht Gott? Er sagt, du wirst einen Sohn gebären. Er gibt Verheißungen, die sind hocherstaunlich. Und dieser Engel wird hier als Herr bezeichnet. Übrigens, wenn es in großen Buchstaben steht, Kinder, meint es immer Jahwe, den Bundesgott, der schon im ersten Buch Mose gleich erscheint, nach der Schöpfung, wo er El, der starke Gott, genannt wird, wird er Jahwe genannt. Das ist der Name Gottes, Vers 13. Und Hagar nennt diesen Engel am Ende der Unterhaltung El Roi. El ist Gott, Roi. Also übersetzt, das ist ja hier angegeben, der Gott, der sich schauen lässt oder der Gott, der mich sieht. Das ist ein Name Gottes, El Roi. Wie bitte? Da kommt ein Engel und sie spricht ihn an als Gott, der starke Gott. Wie hatte sie ihn erkannt? Nun, sie hat mit ihm eine Unterhaltung. Und er sagt ihr Dinge, die sind erstaunlich. Und die kann nur Gott so sagen. Und deswegen bezeichnet sie ihn mit der Gott, der mich sieht, vor dessen Augen ich bloß und aufgedeckt bin. Der weiß meine Vergangenheit, der kennt meine Herrin, der weiß, dass ich schwanger bin, der weiß, dass ich einen Sohn gebären würde und der weiß auch, wie es mit diesem Sohn werden würde. Wer weiß so etwas? Es muss Gott sein. Und so bezeichnet sie ihn hier aufgrund dieser Begegnung als den starken Gott. Nun, ich möchte euch anhand einiger weiterer Stellen in der Bibel aufzeigen, dass wir es hier mit keinem der von Gott geschaffenen Engel zu tun haben, mit keinem Geschöpf, sondern mit Gott selbst, mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus, wie er schon vor Bethlehem hier war auf der Erde und mit Menschen in Beziehung trat und ihr Leben veränderte auf interessante Art und Weise, die wir nachher noch zusammenfassen wollen. Die nächste Begegnung mit dem Engel des Herrn, die ich vorlesen möchte, finden wir, als Abraham gerade im Begriff steht, seinen Sohn Isaak zu opfern. Nun, dazwischen gibt es eine andere Begebenheit, wie die Bibelkenner unter euch ja wissen. Das ist die Begebenheit mit Sodom und Gomorra, wo Abraham Besuch von diesen drei Männern bekommt und auf sie zugeht und vor dem in der Mitte niederfällt und ihn als Gott verehrt. Offensichtlich war das erkenntlich, als dort Gott mit zwei wirklichen geschaffenen Engeln in Engelsgestalt erschien. Aber ihr dürft aufschlagen auf Seite, das ist 22. 1. Mose 22, Vers 10, folgende, das ist auch zufällig auf der Seite 22. Wir sehen hier den Engel des Herrn. Beachte das, es ist der eine, der Engel des Herrn, der begegnet Abraham. Vers 10. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Er ist hier oben auf dem Berg Moria. Was mag in seinem Herzen vorgegangen sein? Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn. Merkt ihr es? Da ist er wieder. Der Engel des Herrn rief ihm vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Oder meiner Meinung nach besser übersetzt: Weil ich nun weiß, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. So nach der Elberfelder. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. Oder andere Übersetzung: Der Herr wird ersehen oder auserwählen. Hebräisch: Yahweh Jireh, sodass man heute noch sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Merkt ihr, der Engel des Herrn, wer das ist? Das ist Gott, oder? Wer kann so etwas sagen? Er wird bezeichnet als Gott. Der Engel des Herrn wird mit Gott gleichgesetzt. Und es wird von Abraham bei der Benennung des Ortes dieser Begegnung ja bestätigt. Er nennt ja hier Gott und den Ort Yahweh Jireh. Also er gebraucht den Namen des Ewigen, um die Begegnung mit diesem Engel des Herrn zu bezeichnen und in Erinnerung zu halten. Und auch wenn ihr schaut, Vers 15 bis 18, wo der Engel des Herrn als Herr, als Yahweh bezeichnet wird, wie er eine Reihe von Verheißungen gibt, die eigentlich nur Gott geben kann. Oder wenn ihr das lest, das kann nur Gott sagen. Und er sagt es: Ich will dich segnen, sagt der Engel. Er sagt nicht: Übrigens, ich muss dir eine Botschaft sagen, dieser Gott da oben verspricht dir, dass er dich segnet, sondern er sagt: Ich werde dich segnen. Ich habe bei mir selbst geschworen, sagte er. Und er hat vorher gesagt: Weißt du, ich habe gesehen, dass du mir deinen Sohn nicht vorenthalten würdest, und deswegen segne ich dich. Interessant, das ist immer der Engel des Herrn. Und ich möchte euch zeigen, dass das Jesus Christus ist im Alten Testament, wie er an entscheidenden Stellen mit Menschen in Beziehung tritt und sich dabei offenbart, wer er ist. Und das wollen wir uns nachher noch anschauen. Vielleicht noch eine dritte Stelle, wo der Engel des Herrn in einer ganz wichtigen Situation den Menschen begegnet. Da könnt ihr aufschlagen, Zeile 62, das ist 2. Mose 3. Auch eine absolute Schlüsselstelle im Alten Testament. In diesem zweiten Buch Exodus, Kapitel 3, Vers 1 bis 6, möchte ich lesen. 2. Mose 3, Vers 1 bis 6, auf Seite 62 rübergehen zu 63. Hier begegnet der Engel des Herrn einer anderen Person. Erst hatten wir Hagar, dann hatten wir Abraham und Isaak, und jetzt haben wir Mose. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Merkt das? Jetzt kommt er. Aber wie kommt er? In einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, habt ihr es gemerkt? Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Habt ihr den Bogen mitgemacht? Der Engel des Herrn erscheint in der Feuerflamme und nachher ist nur noch von Gott, dem Herrn, dem Gott Jakobs, Isaaks und Abrahams die Rede. Vers 13 noch. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: Du sollst den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Also Mose begegnet hier in sehr eindrücklicher Weise diesem Engel des Herrn im brennenden Dornbusch, hier Vers 2. Dies ist der Herr, Gott selbst, Vers 4, der sich dann als der Gott der Vorväter zu erkennen gibt, Vers 6 oder auch später nochmals in Vers 15. Später will ja Mose hier den Namen des Engels des Herrn wissen. Wie heißt der Engel des Herrn denn bitte? Und er erfährt, dass es der Ich Bin ist, der Ewige. Vers 14 und 15. Und das ist derselbe Name, den der Herr Jesus 1500 Jahre später wiederholt, als seinen Namen kundtut. Der Apostel Johannes berichtet von ganz vielen Ich Bin-Offenbarungen Jesu Christi in seinem Evangelium, oder? Kapitel 6, Vers 35 in Johannes, da sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Oder auch zum Beispiel Johannes 8, wo Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Er offenbart sich, er ist der Ich Bin, der schon da war, bevor Abraham war, und der hier Mose begegnet. Schlussfolgerung: Dem Engel des Herrn, wenn wir dem begegnen im Alten Testament, dann haben wir, glaube ich, jetzt genügend Beweise, dass wir es mit Gott selbst zu tun haben, mit dem Herrn, mit Jahwe, mit dem Ewigen und, wie wir auch sagen dürfen, mit dem Herrn Jesus Christus vor Bethlehem. Also der Engel des Herrn ist Jahwe, er ist Gott, das halten wir jetzt mal fest. Aber zweitens finden wir im Alten Testament nach diesen Begebenheiten, nachdem wir wissen, also dieser der Engel des Herrn, das ist Jesus Christus, das ist Gott, das ist Jahwe, sehen wir auch Stellen, wo deutlich wird, dass dieser Engel des Herrn von Jahwe getrennt ist. Das ist seltsam. Nun, wenn ihr einen Vers nur als Beweis anschauen wollt und aufschlagen wollt, Seite 973 im Sacharja, einen Vers nur in Kürze, Seite 973, Sacharja 1, Vers 12. Da begann der Engel des Herrn und sprach: Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Wenn hier im Alten Testament der Name Herr in Kapitelchen wieder auftaucht, ihr seht es vielleicht in eurer Bibel, Vers 12 mehrfach, bei dem Engel des Herrn und bei dem Herr der Heerscharen, dann haben wir ja schon gesehen, dass das Wort Jahwe, der Name Jahwe ist. Also hier redet der Engel Jahwes und sagt: O Jahwe Zebaoth, also Herr der Heerscharen. Der Engel Jahwes legt bei Jahwe Fürbitte für Jerusalem und Juda ein. Merkt ihr das? Das müssen zwei Jahwes sein. Der eine ist der Engel des Herrn, wir haben gesehen, das ist Jahwe selbst. Und er sagt zu diesem Jahwe, dem Herr der Heerscharen, der auch der Herr der Engel ist: Er möchte sich doch erbarmen über Jerusalem und über Juda. Ist nicht seltsam? Im Alten Testament ein Hinweis, dass da nicht nur ein Jahwe ist, nicht nur eine Person, obwohl wir genau wissen, dass es nur einen Gott gibt. Lasst uns das mal ein bisschen theologisch durchdenken, ganz kurz. Wenn der Engel des Herrn Also der Engel Jahwe selbst, Jahwe ist, aber gleichzeitig von Jahwe unterschieden ist und zu Jahwe reden kann, wie es hier geschieht, dann kann unsere Lösung des Problems doch nur sein, dass wir es hier mit der zweiten Person der Gottheit zu tun haben, nämlich mit Christus. Wir wissen ja außerdem mit der Kenntnis des Neuen Testaments, dass sich Gott Vater und Gott der Heilige Geist uns Menschen nicht sichtbar offenbart. Er ist verborgen, er muss kundgetan werden. Niemand sieht auch den Heiligen Geist, man sieht nur sein Wirken, aber ihn selber sieht man nicht, er ist Geist. Also es kann nicht der Vater sein, es kann nicht der Geist sein. Also muss es so sein, dass der Engel des Herrn im Alten Testament die zweite Person der Gottheit ist, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Das war nicht schwer, oder? Das ist auch trotzdem ein Geheimnis. Und wer es ganz verstehen will, wird wahnsinnig, hat jemand gesagt, aber wer es nicht glaubt, geht verloren. Wenn man diese Liste aller Stellen mit dem Engel des Herrn durchgeht, so findet man interessanterweise, dass der Engel des Herrn nach Bethlehem, also nach seiner Menschwerdung, nach der Inkarnation, keine weitere Erwähnung findet. Könnt ihr in eurer Bibel nachschauen? Die letzte Stelle ist vielleicht hier gleich im Sacharja, dann am Ende 12, Vers 8. Dann lesen wir nur noch von ein Engel des Herrn schlug in Apostelgeschichte, Evangelien, überall kommen Stellen vor, aber es ist nicht mehr der Engel des Herrn. Ja, auch im Hebräerbrief Kapitel 1 oder in der Offenbarung, eine Menge an Engeln finden wir da, aber nicht mehr den Engel des Herrn. Also vor Bethlehem, und mir geht es ja heute um Bethlehem, vor Bethlehem, vor der Menschwerdung des Sohnes Gottes haben wir den Engel des Herrn, nachher haben wir Jesus Christus. Nun könnte man ja zur weiteren Überprüfung die Frage stellen, ob der Dienst dieses Engel des Herrn im Alten Testament dem Dienst von Jesus Christus im Neuen Testament entspricht. Wenn es dieselbe Person ist, dann müsste doch auch sein Handeln, sein Denken, sein Fühlen, sein ganzes Werk, sein Auftreten, seinen Dienst müsste doch dann ähnlich sein. Und so ist der vierte Punkt, den ich heute angehen möchte. Der Dienst Jesu Christi gleich dem Dienst des Engels des Herrn. Nun, das möchte ich nur kurz überspringen. Ich nenne nur mal vielleicht 5 Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen als Beleg, der ihr selber nachspüren könnt. Erstens, er offenbart Gott. Das haben wir schon gesehen bei 2. Mose 3, 14, als er Mose begegnet im brennenden Dornbusch. Da offenbart er Gott. Er sagt, ich bin, der ich bin. Das war eine Offenbarung. Er sagt seinen Namen. Und was sagte Jesus Christus, als er hier auf Erden war? Sagt er zu Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Kapitel 1 steht es. Niemand hat Gott gesehen, der eingeborene Sohn, der eines Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus Christus ist die Offenbarung des verborgenen Gottes. Im Alten Testament als Engel des Herrn, im Neuen Testament als Jesus Christus. Zweitens, er tritt für sein Volk ein. Das haben wir ja auch gesehen hier in Sacharja 1,12, wie der Engel des Herrn an der verlesenen Stelle für Jerusalem und Juda eintritt. Bitte, verschone sie. Er macht Fürbitte. Und im Neuen Testament, wo würdest du hinschauen? Du gehst in die Offenbarung des Sohnes Gottes, das heißt, du schlägst dein Johannesevangelium auf und dann liest du Kapitel 17. Wie tritt Jesus dort ein für sein Volk? Nicht für diese allein, bitte ich, für diese Juden, die ihn damals umgeben haben, die er schon gerettet hatte, sondern auch für die, welche durch ihr Wort sozusagen eines Tages an mich glauben werden. Er tritt für sie ein beim Vater. Jesus Christus ist der große Fürsprecher im Alten Testament und im Neuen Testament. So, er offenbart Gott, er tritt für sein Volk ein und drittens, er tröstet die Seinen, er spricht ihnen Mut zu. Haben wir das nicht bei Hagar gesehen? Der Engel des Herrn kommt zu dieser traurigen Frau, der es jammerte, die wohl weinte, allein in der Wüste an diesem Brunnen, rausgeschmissen, geflohen, keine Zukunft, schwanger. War das nicht schlimm für sie? Wie mag es ihrer Seele gegangen sein? Und der Engel des Herrn kommt, er tröstet sie, er gibt ihr eine Verheißung und sagt ihr, du kannst wieder nach Hause gehen. Ist es nicht wunderbar?
Erinnert euch das nicht an Johannes 4 von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der auch an einem sehr trockenen Platz, an einem Brunnen war, an einer Quelle Jakobs und dort auch eine Frau vorfand, in ganz anderer Situation, aber auch jämmerlich, und sie tröstet und ihr das Wasser des Lebens gibt. Das ist der, von dem wir hier reden. Hagar nannte ihn: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und diese Frau am Jakobsbrunnen sagte: Kommt raus, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Einer, der mich durch und durch gesehen und durchleuchtet hat und mir trotzdem in Liebe und mit Trost begegnet ist. Psalm 34, Vers 7 sagt: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Tröstet auch Jesus heute noch so? Was sagt er in Matthäus 11, ein Vers, den ihr sicherlich auswendig könnt, wo er sagt: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ist das nicht Trost für die Seele? Viertens, er richtet aber auch die Seinen. Das hören wir nicht so gern. Aber der Engel des Herrn stand oft da, wenn es um das Gericht ging. Denkt an David und seinen Unsinn, den er gemacht hat, wie er gesündigt hatte. Und der Engel des Herrn Gericht übte an seinem Volk wegen der Sünde Davids und dann Einhalt gebietet. 1. Chronik 21. Der Engel des Herrn stand aber gerade bei der Tenne Ornans des Jebusiters. Und den Platz haben wir schon vorhin gehabt. Das ist derselbe Berg, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte. Und da hört das Gericht Gottes auf. Auch im Neuen Testament ist Jesus der Richter. Bei der Offenbarung des Herrn wird Vergeltung geübt werden. Da wird Strafe kommen. Sie werden Strafe leiden und ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommt und an jenem Tage in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Jesus wird wiederkommen als Richter. Der Vater hat nach Johannes 5, glaube 22 gesagt, dass er alles Gericht dem Sohn übergeben hat. Jesus ist der Richter im Alten Testament als der Engel des Herrn, der Gericht übt. Er wird auch wiederkommen und Gericht üben in dieser Zeit. Und weißt du, wenn du nicht zu ihm gehörst, wirst du ihn mal als Richter erleben, nicht als Heiland. Täusche dich nicht über das kleine Jesuskindlein dort in der Krippe. Er ist der Herr und der Weltenrichter. Und fünftens, er befreit sein Volk. Der Engel des Herrn befreite Gläubige im Alten Testament, und Jesus kam, um sein Volk von ihren Sünden zu befreien. Fünf Ähnlichkeiten im Dienst haben wir gesehen. Er offenbart Gott im Alten wie im Neuen Testament. Er tritt für sein Volk ein. Er tröstet sein Volk und spricht ihnen Mut zu. Viertens, er richtet die Seinen. Und fünftens, er befreit sein Volk. Und wir könnten weitere hinzufügen, wenn nicht die Zeit so weit wäre. Also Jesus tut im Neuen Testament prinzipiell die gleichen Dinge wie der Engel des Herrn im Alten Testament. Und wenn das so ist, dass Jesus im Alten Testament dasselbe tat wie nach der Menschwerdung im Neuen Testament, warum Bethlehem? Wieso hat er nicht einfach weitergemacht wie im Alten Testament und seinen Dienst im Neuen Testament fortgesetzt? Warum Bethlehem? Warum die Krippe? Warum wurde Gott Mensch? Warum musste der Sohn Gottes Mensch werden, unter uns wohnen? Warum hat er nicht einfach das so weitergetan? Und deswegen als Abschluss möchte ich euch Bethlehem lieb machen. Warum brauchen wir Bethlehem? Ich sage euch fünf Gründe, warum der Engel des Herrn, Jesus, Jahwe, Gott, Sohn selbst, Mensch werden musste. Es liegt daran begründet, dass der Engel des Herrn fünf Dinge mindestens nicht tun konnte, die er aber tun wollte, wenn er nur der Engel des Herrn geblieben wäre und nicht Bethlehem gewesen wäre. Fünf Dinge. Das wird uns erklären, warum Bethlehem. Erstens, er hätte nicht unser Retter sein können. Damit fängt doch alles an. Er hätte nicht unser Retter werden können. Warum? Weißt du, man kann nicht einen Engel des Herrn ans Kreuz nageln. Das geht nicht. Er ist ein Geistwesen. Das kannst du nicht an einen Kreuz nageln. Und meint ihr wirklich, man hätte diesen mächtigen Engel des Herrn, der in mächtigem Gericht sich bewiesen hat in seiner Stärke und Kraft, hätte man packen können und an ein Kreuz nageln? Meinst du wirklich? Du brauchst einen Leib, den du festnageln kannst. Und zweitens sagt die Schrift in Hebräer ganz eindeutig, Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Du brauchst einen Leib und du brauchst Blut. Wenn Gott seinem Volk Erlösung und Errettung schenken wollte, musste er ein Opfer haben, das aus Fleisch und Blut bestand. Er musste einen Leib haben, um ihn an ein Kreuz zu nageln, und es musste in der Lage sein, Blut zu vergießen, das heißt zu sterben. Engel sterben nicht. Jesus musste Mensch werden. Wisst ihr, und hier sind wir an einem Juwel des Christentums. Horcht gut zu, damit er wirklich in unserem Herzen auffunkelt. Der heilige Gott fordert ein perfektes Opfer. Aber weißt du, im Christentum ist auch wahr geworden, dass dieser Gott, der es fordert, es gleichzeitig auch gibt. Gott verlangt zwingend ein perfektes Opfer, aber er schenkt dieses perfekte Opfer den Verlorenen. Ist es nicht wunderbar? Das nennt man Gnade übrigens. Der Engel des Herrn hatte als Engel des Herrn weder einen menschlichen Leib noch menschliches Blut, also musste er Mensch werden. Und er wurde Mensch, um für Sünder zu sterben. Deswegen gibt es heute gute Botschaft für Sünder. Und wenn du meinst, du bist kein Sünder hier, sondern ein ganz respektabler Mensch, dann habe ich für dich eine schlechte Nachricht. Jesus ist nicht für dich gestorben. Jesus kam, um für Sünder zu sterben. Das ist die gute Botschaft. Und wenn du dich nicht als Sünder erkennst und bekennst und niederfällst in Buße und Reue über dein Sündersein, deine Sünde, gibt es keine gute Botschaft für dich. Das ist ernst. Horch genau zu, warum Bethlehem? Wir können mit Gott versöhnt werden, also mit ihm wieder zusammengebracht werden, nachdem unsere Sünde so eine unüberwindliche Kluft zwischen uns und Gott gezogen hat, wie es hier schon Jesaja am Ende sagt. Wisst ihr, das ist gute Nachricht für alle Menschen, die sich als Sünder erkennen. Zweitens, er hätte nicht unser Retter sein können. Zweitens, er hätte nicht unser Bruder werden können. Warum ist das wichtig? Weißt du, Gott hat nämlich noch mehr vor, als dich bloß zu retten. Gott möchte dich als seinen Erben einsetzen. Und Erben ist eine Familienangelegenheit, oder? Erben ist eine Familienangelegenheit. Und deswegen hat er nicht nur den Sohn zum Erben aller Dinge eingesetzt, sondern er hat uns zu Miterben gemacht, hat uns zu Brüdern und Schwestern gemacht. Wir sind Brüder des Herrn Jesus. Wir dürfen ihn Bruder nennen. Und er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Wisst ihr, das ist eine Familiengeschichte. Wir haben jetzt Gott zum Vater, wir sind seine Kinder und wir sind neben den einen vortrefflichen Sohn, der Erbe aller Dinge ist, gesetzt, auch als Kinder und werden Miterben sein. Gott wollte uns nicht nur retten, sondern wollte uns beschenken. Er hätte nicht unser Bruder werden können, wenn er nicht auch den Brüdern in allem gleich geworden wäre, ausgenommen natürlich die Sünde. Das ist natürlich völlig klar. Wisst ihr gut, dass wir keine Engel sind? Engel werden nichts erben. Jesus wird nie Bruder von einem Engel werden, aber er ist mein Bruder geworden. Und du darfst im Glauben auch in diese Familie aufgenommen werden. Drittens, er hätte nicht der Sohn Davids werden können. Der Messias, der König Israels, der auf den verheißen war, er wird in Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzen, dessen Reich kein Ende hat. Der Engel sagte zu Maria dort in Lukas 1, ihr erinnert euch bestimmt schon, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihn auf seinen Thron setzen, auf den Thron seines Vaters Davids. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Deswegen, drittens, musste er, der Herr Davids ist, auch Mensch werden, um der Sohn Davids zu werden. Ganz wichtig, geht die ganze Abstammungslinie durch. Er musste wirklich in der Linie, in der Abstammung Davids sein. Das war ja den Schriftgelehrten ein großes Rätsel. Matthäus 22 findet man den Disput, wo Jesus ihnen die Frage stellt, wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Naja, wir kennen das Geheimnis, oder? Also warum Bethlehem? Erstens, um uns zu retten. Zweitens, um uns zu beschenken im Erbe. Und drittens, damit endlich einer auf dem Thron Davids sitzt und die ganzen Verheißungen einmal wahr werden, die Gott gesprochen hat. Sie werden nicht auf die Erde fallen. Viertens, Und das ist meiner Seele sehr kostbar. Er hätte nicht unser barmherziger hoher Priester werden können. Wisst ihr, im Alten Testament war der Engel des Herrn mitleidig und tröstend. Haben wir das gemerkt? Wie einfühlsam er war. Aber weißt du, er hätte nicht auf diese Art und Weise hoher Priester werden können, die er ist. Im Hebräer 4 lesen wir es. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir. Wie wir. Das kann man vom Engel nicht sagen. Er musste Mensch sein, um so zu leiden und versucht zu werden wie wir. Doch ohne Sünde, das ist der große himmelweite Unterschied. Das hätte von keinem Engel und niemals von Gott gesagt werden können, wenn er nicht in Bethlehem Mensch geworden wäre. Und fünftens, er hätte nicht sagen können, dass er den Tod überwunden hat. Das ist doch ein Siegesruf und das soll der Schlusspunkt sein heute. In 2. Timotheus 1,10, da lesen wir von unserem Heiland Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist mein Heiland. Er hat den Tod zunichte gemacht. Wisst ihr, das kann man nur von jemand sagen, der im Tod war. Und wisst ihr, Engel sterben nicht, das habt ihr mitbekommen, das habt ihr schon gelernt. Und daher musste der Engel des Herrn Mensch werden und als Heiland für Sünder sterben. In der Einleitungsszene der Offenbarung lesen wir von diesem Gott und Menschen Jesus Christus Folgendes, Kapitel 1, Vers 17 und 18. Der Seher sagt, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, also offensichtlich der Ewige. Und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das hätte ohne Bethlehem nicht gesagt werden können von diesem verherrlichten Jesus. Ich war tot, aber ich bin lebendig geworden. Das hätte alles der Engel des Herrn nicht tun können, wäre nicht Bethlehem gewesen, wo der Sohn Gottes Mensch wurde. Er hätte nicht unser Retter sein können, nicht unser Bruder werden können, er hätte nicht der Sohn Davids werden können, er wäre nicht ein derartig verständnisvoller, mitleidiger hoher Priester werden können und letztens, er hätte nicht sagen können, dass er den Tod überwunden hat. Wisst ihr, diese Wahrheit ist daher im Zentrum unseres Glaubens, im Zentrum unserer Errettung, unserer Liebe und unsere Hoffnung. Es ist wirklich die Zentralwahrheit des Christentums. Gott wurde Mensch. Oh, welch Erbarmen. Du, sein Volk, bete staunend an. Und wenn du noch nicht zu denen gehörst, die dem Sohn Gottes glaubend vertrauen, dann nutze doch jetzt diese Zeit der Besinnung und mache unbedingt ernst. Diese Weihnacht kann dann auch für dich noch zur gnadenbringenden Weihnachtszeit werden. Wir wollen noch 2 Minuten in der Stille verharren und mit Gott reden.